MDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Siegfried W. Kernen liest nun wieder aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos, heute den 18. von 24 Abschnitten. Die Ereignisse haben sich zuletzt wieder dramatisch zugespitzt. Sender Glatteis, der Pojatz, der Held dieses Buches, ist noch immer als Lotterieschreiber bei Dovidel Morgenstern tätig. Zum ersten Mal ist auch mit Macht die Liebe an ihn herangetreten, die Liebe zu Malke Salmenfeld, die ihn ganz erfüllt. Malke hat eine freisinnige Erziehung genossen, größtenteils durch die Hilfe ihres Cousins Bernhard. Sie hat deutsche Bücher und voran die deutschen Klassiker gelesen und ist weit vorangekommen auf dem Weg der Annäherung an die deutsche Kultur, auf dem Sender Glatteis erst die ersten Schritte getan hat. Sender lebt immer noch bei seiner Ziehmutter Rosele Kurländer, die er für seine leibliche Mutter hält, und er hat zuletzt die Nachricht erhalten, dass das Pachtrecht an dem Zollhaus, das seit mehr als 20 Jahren die Lebensgrundlage für die beiden bildet, aufgrund einer Intrige nicht verlängert werden wird. Aber das vermag ihn nicht wirklich zu treffen, denn er will ja Malke Salmenfeld zur Ehefrau nehmen und damit zugleich eine ausreichende Mitgift gewinnen. Genug, um davon zu dritt leben zu können. Malke Salmenfeld ist aber vorläufig einem anderen, dem Morsche Grün, als Braut versprochen, von dem sie aber nichts wissen will. Es gelingt Repitzig, dem Marschallik und Heiratsvermittler, diese Verbindung wieder aufzulösen. Es ist Sender, der seiner Malke diese Nachricht überbringt. Sie löst bei ihr Glück und größte Dankbarkeit aus. Nun scheint der Verbindung der beiden nichts mehr im Wege zu stehen. Und Sender verbringt die glücklichsten Stunden seines Lebens. Und, wie es zuletzt hieß, noch in der Sterbestunde hat ihn die Erinnerung daran gelabt, wie glücklich er in jener Nacht gewesen. Hören Sie jetzt wieder Siegfried W. Kernen.
Es war bereits lichter Tag, als Sender sein Lager aufsuchte. Schon nach 2 Stunden erhob er sich wieder, das Morgengebet zu sprechen. Dank dir, Gnadenreicher, der du erfüllest, wonach unser Herz schmachtet. Seit jenem Aprilmorgen, an dem ihn dann sein Blutsturz ereilt, hatte er diese Worte nicht mehr mit so heißer Inbrunst gesprochen. Als er die Wohnstube betrat, kam ihm die Mutter besorgt entgegen. »Du musst heute Nacht spät heimgekommen sein«, sagte sie. »Ich war bis Mitternacht auf und habe dich erwartet. Gestern Nachmittag hat mir der Bote diesen Brief vom Bezirksamt gebracht.« Sie reichte ihm den geschlossenen Brief hin. »Wir wollen den hässlichen Brief nicht erst aufmachen, Mutter«, sagte er mit feuchten Augen. »Was sagst du immer? Gott nimmt nicht bloß, er gibt auch und gibt mehr, als er nimmt.« »In dem Brief steht, dass du die Maut nicht mehr bekommst. Aber deshalb wollen wir doch fröhlich sein. Heute verlobe ich mich mit Malke.« Mit einem Freudenschrei sank ihm die alte Frau in die Arme. Sie hielten sich lange und wortlos umschlungen. »Gottlob«, rief sie dann und pries das schöne Mädchen. »Aber dass du damals das Bild gesehen hast, war doch nur ein Zufall, nicht meine Absicht.« »Aber ein glücklicher Zufall«, sagte er fröhlich, »sonst hätte ich mich nicht so rasch in sie verliebt.« Erst nach einer Weile griff Frau Rosel wieder nach dem Brief. »So lies doch«, bat sie, »was wird nun aus mir?« »Eine zärtliche Großmutter«, erwiderte er und küsste ihre Stirn. »Da gibt's noch mehr zu tun, als dem Kaiser die Maut einzuheben. Und angenehmer ist's obendrein, nicht wahr?« Er fand den Laden bereits geöffnet, Dovidel am Schreibtisch, einige Kunden bedient. Aber unerhört genug, er drohte nicht aus der Haut zu fahren und schwieg auch über den gestrigen Nachmittag. Und als Sender davon begann, erwiderte er freundlich, »Ich weiß ja, was vorgeht. Wenn du auch heute Nachmittag frei haben willst, so sag's nur.« Nur zögernd räumte er dann den Platz am Schreibtisch. Er befürchtete offenbar, dass Sender heute noch mehr Unheil anrichten werde als gestern. Aber der junge Mann war trotz der durchwachten Nacht und des Ereignisses, das seiner harrte, so klar im Kopf, so voll ruhigen, sicheren Glücksgefühls im Herzen, dass er die Arbeiten in der Lotterie, trotz des großen Andrangs, es war ja heute Dienstag, pünktlich erledigte und daneben noch Zeit fand, die Eingabe Fragezeichen Ritterstolz fertig ins Reine zu schreiben. Als er zur Mittagsstunde heimging, begegneten ihm einige Lohnwagen. Komisch genug wär's, dachte er, wenn da so mein künftiger Schwiegervater an mir vorbeiführe, ich kenne ihn ja nicht. Und als er von fern einen Choroskower Kutscher, seinen einstigen Kumpan vor der Landstraße, in einem leichten Wägelchen daherkutschieren sah, blickte er neugierig hin. Da könnte Reb Hirsch wirklich kommen. Aber drin saß nur ein Frauenzimmer. Er wollte vorbei, ohne aufzublicken. Da hörte er sich plötzlich angerufen und gleichzeitig hielt das Wägelchen. Er sah auf und in das runde, wohlgenährte Antlitz Jüttis. »Gott's willkommen«, rief er fröhlich und trat an den Schlag. »Welcher gute Wind bringt euch her? Aber bringt ihr euren Reb Hirsch nicht mit?« »Der kommt morgen«, sagte sie unsicher und sah ihn aus den braunen Augen, die sonst so munter und durchdringend blickten, fast zaghaft an. »Wie geht's euch, Sender?« »Dank der Nachfrag, so gut wie noch nie. Euer Vater sagt euch den Grund.« »So?« fragte sie befangen und seufzte tief auf. »Aber ich will euch nicht aufhalten.« »Habt ihr in der Zwischenzeit das Seufzen gelernt?« fragte er lachend. »Reb Hirsch kommt doch gewiss morgen.« »Gewiss«, erwiderte sie gedrückt, »wenn es nötig ist.« »Dann kommt er«, lachte Sender, »denn es ist dringend nötig. Auf Wiedersehen und grüßt Malke. Ich komme abends, wenn nicht schon früher.« Er machte sich nicht viel Gedanken über das veränderte Wesen des Mädchens. Daheim erzählte er der Mutter davon lachenden Mundes. Auch sie lächelte. »Merkt ihr es, Sender, jedes arme Mädchen, das noch keinen Bräutigam hat, seufzt bei der Verlobung ihrer reichen Freundin. Jütte wünscht deshalb doch dir und Malke gewiss das Beste.« Er nickte fröhlich. Leise pfeifend ging er in den Laden zurück und an die Arbeit. Während er aber der Frau Putkowska einen Traum auslegte, diesmal hatte ihr nicht von einem rosa Seidenkleid geträumt, sondern von einer Geißel, stürzte Mosche Grün herein, legte ein Briefchen vor ihn hin und lief davon. Pochenden Herzens besah er die Adresse. An Herrn Sender Kurländer, wohlgeboren hier, durch Güte. Wie fein und zierlich sie schrieb. Drinnen stand: »Lieber Freund, ich habe Sie dringend zu sprechen. Kommen Sie heute Nachmittag 4 Uhr zur Ruine. Ich werde Sie dort mit meiner Freundin Jütte erwarten. Mit herzlichem Gruß, Ihre treue Freundin Regina Salmenfeld.« Selig, verzückt, starrte er auf das Blättchen. Die liebe Gute wusste, wie sehr er sich nach ihr sehnte. Es war 3:30. »Ich muss nun doch fort«, sagte er Dovidl, der ihn dennoch sofort entließ. »Ich muss doch als der Erste da sein«, dachte er und eilte über die Seritbrücke den Hügel empor in den Schlosshof. Aber als er den wüsten Raum betrat, sah er schon ein Frauengewand durch das kahle Geäst schimmern. Es war Jütte. Sie saß auf der Bank neben dem verschütteten Brunnen und starrte gesenkten Hauptes vor sich hin. Als er näher trat, fuhr sie empor. »Ihr? Ihr allein?« rief er. Und als er sah, wie bleich sie aussah und dass ihre Augen gerötet waren, stieß er zitternd hervor: »Was ist geschehen?« In ihr Antlitz schlugen die Flammen. »Nichts«, murmelte sie. »Malke ist wohl, aber sie kommt nicht. Sie wollte es, aber es wäre doch wohl über ihre Kraft gegangen. Die Ärmste, welche furchtbaren Aufregungen hat sie in letzter Zeit erlebt. Aber auch um euretwillen, Sender, habe ich sie davon abgebracht.« »Um meinetwillen?« Er schwankte und griff nach dem steinernen Rand des Brunnens, sich zu halten. »Was redet ihr da?« »Hört mich an«, bat sie und faltete die Hände. »Hört mich ruhig an. Es wird euch hart treffen, ich weiß, sehr hart. Aber es ist niemand daran schuldig, vielleicht mein Vater, aber auch er hat es gut gemeint. Ich will es kurz machen. Aus eurer Verlobung mit Malke kann nichts werden. Sie liebt seit ihrer Kinderzeit einen anderen, ihren Vetter Bernhard. Vor 2 Jahren hat sie sich mit ihm verlobt. Reb Hirsch wollte nichts davon wissen, ein Deutsch, der Schweinefleisch isst, ihr versteht. Es waren furchtbare Auftritte im Hause, auch die Stiefmutter war dagegen und die Frau ist sehr bös. Sie haben beschlossen, Malke mit einem Frommen zu verheiraten, auch gegen ihren Willen. Mein Vater hat sie vielen angetragen, aber es ist ja ein Getaufter in der Familie. Es ist nicht gegangen. Darum war Reb Hirsch schließlich auch mit euch zufrieden, obwohl ihr auch Deutsch gelernt habt. Aber da war ja ein anderes Hindernis. Ihr wolltet ja nicht heiraten wegen eurer Pläne. Ihr wollt ja Schauspieler werden.« Er hatte ihr wie betäubt zugehört, bleich bis in die Lippen, aber ohne Regung. Bei diesem Wort ging ein Zucken durch sein Antlitz. »Erschreckt nicht«, sagte sie hastig, »von uns beiden erfährt es niemand.« »Weiter«, sagte er tonlos. »Da hat also mein Vater seinen Plan geschmiedet. Ein halber Deutsch ist er, da soll er sich auch so verloben. Ich sollte mit Malke herkommen, eure Bekanntschaft vermitteln, euch und ihr zureden. Aber ich habe Nein gesagt. Mein Vater hat gejammert, Repirsch hat gedroht, mich aus dem Haus zu geben. Ich bin festgeblieben.« Ihre Augen blitzten. »Zu einem solchen Spiel zwischen zwei guten Menschen habe ich nicht mithelfen wollen.« »Und da haben sich die anderen gefunden«, sagt er. »Der Vorsteher und Taube und die ganze Stadt. Und jetzt«, fügt er knirschend hinzu, »bin ich zum Gespött für sie alle geworden.« »Nur die beiden haben es gewusst«, sagte sie schüchtern. »Und zum Gespött, sagt ihr, wer dürft euch verspotten?« Dann war, unterbrach er sie finster, natürlich auch das mit Mosche eine Lüge. »Ja«, sagte sie. Er schlug die Hände vors Gesicht. Ihm war so weh, so furchtbar weh zumute, wie nie zuvor im Leben. Als hätten ihm die Leute das Herz aus der Brust gerissen und in den Schlamm geworfen. Er stöhnte leise auf, auch aus körperlichem Schmerz. Nun empfand er wieder ein Stechen bei jedem Atemzuge. »Was liegt daran«, dachte er, »wenn ich jetzt sterbe?« Dann aber raffte er sich empor. »Es ist gut«, sagte er und ließ die Hände sinken. »Geht, Jütte.« Sie blickte ihm ins Gesicht und schlug erschreckt die Hände zusammen. Wie entstellt er war, wie jählings gealtert. »Sender«, rief sie schluchzend, »habt ihr sie denn so lieb? Ich kann's mir ja denken, sie ist so schön, so gebildet. Aber bedenkt, wär das ein Glück geworden? Sie will ja einen anderen und denkt nur an ihn. Sie hat ihre Fehler wie jeder Mensch, und so lieb ich sie hab, ich kenne diese Fehler. Sie ist ein anderer Mensch als ihr, vielleicht auch als ich. Bei euch kommt alles aus dem Herzen und bei ihr alles aus dem Verstand. Und darum, ich sag's nicht, um euch zu trösten. Ich mein's wirklich so, bei Gott. Vielleicht wär's doch zwischen euch beiden nicht gut geworden, auch wenn sie nicht mit ihrem Doktor versprochen wäre. Sie ist sehr gebildet, aber sie weiß auch, dass sie es ist. Und wer nur ein Tüpfele weniger weiß als sie, ist nichts in ihren Augen, auch wenn er das beste, treueste Herz hat. Sie hat vielleicht 100 Bücher gelesen, ja, oder gar noch mehr, aber glaubt ihr, dass sie nur ein bissle Supp für einen Kranken kochen kann? Oder nähen und stricken, nur immer lesen und an den Bernhard denken? Er war ihr Lehrer und weiß mehr als sie. Und wenn sie ihn bekommt, ist sie eine Frau Doktorin und kann in einer großen Stadt leben. Aber was red ich da? Ich wollte nur sagen, ihr dürft's ihr nicht verargen, dass sie hergekommen ist. Sie hat die Hölle im Haus und fürchtet den Vater. Und so denkt sie, du hast die Gewalt und ich hab den Verstand. Sie hat sich zum Schein gefügt. Und vielleicht habe auch ich etwas Schuld. Ich hab ihr gesagt, dieser Sender hat etwas ganz anderes vor als heiraten. So ist sie gekommen mit dem Vorsatz, euch so schlecht zu behandeln, dass es zu nichts kommt. Aber da habt ihr ja zum Unglück gleich am ersten Abend gesagt, dass auch ihr nicht wollt. Ein Missverständnis, sagt er. Und auch das gestern Abend. Ich hab Mosche gemeint und sie mich. Seine gequälten Nerven überkam plötzlich ein Lachreiz. Sender, rief sie ängstlich, ich bitt euch, weint, wenn es euch so ums Herz ist, aber lacht nicht. Mir ist so bang um euch. Ihr tut mir so leid. Und ich kann euch doch nicht helfen. Beruhigt euch. Er verstummte. Dies Lachen hatte ihm selbst zu weh getan. Und wie er sie so weinend vor sich stehen sah, rührte ihn ihre Teilnahme. »Ich danke euch, Jütte«, sagte er. »Aber nun verzeiht.« Seine bleichen Lippen versuchten ein Lächeln. »Es ist doch etwas plötzlich gekommen. Ihr wollt allein sein. Aber wir müssen doch erst verabreden, wie die Sache zu beenden ist. Sie ist zu Ende. Sie will mich nicht, ich werde sie nicht zwingen. Aber was fangen wir mit ihrem und meinem Vater an?« fragte sie angstvoll. »Beide ahnen natürlich nicht, dass ich mich da eingemengt habe. Was mich erwartet, wenn sie es erfahren, könnt ihr euch denken. Aber das braucht euch nicht zu bekümmern. Wenn ein Mensch das Rechte tut, muss er auch die Folgen auf sich nehmen. Meinetwegen also braucht ihr meine Bitte nicht zu erfüllen. Nämlich, als gestern das Telegramm meines Vaters kam, Repirsch möchte gleich kommen, sagte er mir, ich habe morgen ein großes Geschäft, fahr du hinüber. Red ihr zu, sag ihr, was ich ihr antue, wenn sie Nein sagt. Vielleicht geht es auch ohne mich, denn bei der Verlobung kann mich ja Reb Josef vertreten. Geht's nicht, so mag mir dein Vater morgen telegrafieren und ich komm übermorgen. Ich muss meinem Vater bis zum Abend Bescheid sagen. Natürlich nein. Dann kommt Rebhirsch morgen und das wird furchtbar sein. Also soll ich eurem Vater sagen, dass ich's mir anders überlegt habe? Ja, darum lässt euch Malke anflehen. Ihr bewahrt sie vor Bösem, vor dem Schlimmsten. Ihr kennt Rebhirsch und seine Frau nicht, ich aber kenne sie. Und Malke ist euch ja lieb. Ihr habt die Liebe zu ihr bekommen. Ich weiß nicht, was das ist, aber es muss etwas Großes sein. Sender, wenn ihr sie sehen könntet, wie eben ich, als ich von meinem Vater kam und ihr alles aufklärte, so verzweifelt, die schönen blauen Augen starr vor Furcht und Entsetzen, Sender, sie ist ein armes Geschöpf. Ich will's tun, murmelte er, verlasst euch drauf. Noch heute sage ich's eurem Vater. Sender, rief sie, das tät kein anderer, wo ihr eure Mutter so lieb habt. Was habt ihr für ein Herz? Gott wird's euch lohnen. Mit einem treuen Weib, das euch liebt, wie es verdient, und mit Glück und Gedeihen bei dem, was ihr vorhabt. Dabei vielleicht, wenn er barmherzig ist, erwiderte er mit zuckenden Lippen. Aber ein Weib. Ich werde allein bleiben. Er wandte sich ab und schritt dann rasch tiefer ins Gemäuer hinein. Sie schlug den Blick zu Boden. »Ich will nicht sehen, wie er weint«, murmelte sie. Ihr selbst aber rannen unablässig die Tränen über die runden Wangen, während sie ins Städtchen hinabschritt. Der düstere Versöhnungstag, das heitere Fest der Laubhütten, war vorüber. Noch schien die Sonne Tag für Tag fast sommerlich warm vom unbewölkten Himmel nieder. Aber die Juden von Barnow hatten ihr winterliches Leben begonnen. Sie richten sich ja in allem nicht nach der Natur, sondern nach den Satzungen ihres Glaubens. Das abendliche Treiben auf der Straße war zu Ende. Dafür besuchten die Nachbarn einander häufig und jeden Sonnabendnachmittag stand das Haus jedes Reichen gastlich offen. Sender ließ sich dabei nirgendwo blicken. Man lud ihn auch nicht ein. Zwar stimmte nicht jeder bei, wenn ihn sein Feind Josler Alpenrot eine Schande Israels nannte, aber die Meinung des Ghetto hatte sich doch wieder gegen ihn gekehrt und kaum minder heftig als im Frühling. Denn fast ebenso schlimm wie heimlich deutsche Bücher zu lesen, erschien es ihnen, ein unbescholtenes Mädchen, das man ins Gerede gebracht, sitzen zu lassen. Er verteidigte sich auch gar nicht, wenn ihm einer im Laden oder in der Schule Vorwürfe machte, sondern erwiderte nur, »Ihr habt recht, ich hätte es mir früher überlegen sollen, aber nun ist's geschehen.« Da verdiente er's redlich, dass ihm Naftali Ritterstolz einmal vor aller Welt sagte, »Und wenn du noch 10-mal in deiner Lotterie gewinnst, dir gibt nie ein ehrlicher Jud sein Kind.« Nur zwei Menschen schwiegen, und gerade die zunächst Beteiligten. Der Maschalik hatte geflucht und gejammert, als ihm Sender an jenem Abend seinen Entschluss mitgeteilt. Er hatte alles aufgeboten, um ihn umzustimmen. Aber nun machte er ihm keine Vorwürfe. Noch mehr, er schlich sich still davon, wenn andere über Sender loszogen, und fuhr fort, die beiden Bewohner des Mauthauses, die nun wieder einsam wie auf einer Insel dahin lebten, freundschaftlich zu besuchen. Alle seine Schwänke kramte er aus, um sie zu erfreuen. Sie hatten ja beide ein bisschen Lachen nötig, aber da versagte seine Kunst. Frau Rosel hörte ihn kaum an, und auch Sender verzog sein Gesicht nur zuweilen aus Höflichkeit zu einem Lächeln. »Seid nicht hart gegen ihn«, mahnte einmal türkischgelb die Mutter. »Ich sag ihm kein Wort«, erwiderte sie. »Es war so, auch sie schwieg.« »Sie wissen eben beide die Wahrheit«, dachte Sender, »dafür kann ich nichts.« Er irrte. Nur der Maschalik dachte grimmig, die Schamlose hat ihm vielleicht von ihrem Bernhard erzählt. Die Mutter hatte einen anderen Verdacht. »Er hat ja was vor.« »Was es ist, mag Gott wissen, aber ich fühl's. Er will was Unerhörtes beginnen. Anfangs hat sie ihm zugestimmt, im letzten Augenblick nicht. Da hat er lieber sie gelassen als seinen Vorsatz.« Ihr Herz krampfte sich in Zorn und Sorge zusammen. Dennoch hatte sie Mitleid mit ihm. Sie sah ja, wie es um ihn stand. »Er ist ja verzweifelt«, dachte sie. »Da jage ich ihn durch Vorwürfe gar aus dem Hause.« Und in der Tat, schlimm genug stand es in dieser ersten Zeit um ihn. Unablässig schwebten ihm die blauen Augen vor, und den Klang ihrer Stimme verlor er vollends nie aus dem Ohr. Selbst durch die Schimpfreden Dovidels tönte er hindurch, ja sogar durch die Worte des Pater Marian, und denen horcht er doch gewiss mit voller Hingabe. Denn die Lehrstunden in der Bibliothek hatten wieder begonnen. Der edle Greis hatte ihn gütig aufgenommen und widmete sich ihm nun mit vermehrtem Eifer. Er wusste nicht, warum der junge Jude so bleich und verwandelt zu ihm zurückgekehrt. Er fragte nicht danach. Ihm genügte es, dass er seiner Hilfe nun noch mehr zu bedürfen schien als vordem. »Es ist nur Egoismus«, wehrte er lächelnd ab, wenn ihm Sender dankte. »Sonst habe ich ja nichts zu tun. Nicht einmal meine Sünden habe ich mehr zu bereuen.« Der neue Prior war weder ein Gelehrter noch ein freier Geist, aber ein verständiger, duldsamer Mann. Er hatte das Los des berühmten Ordensbruders, dessen Buch über die Sittenlehre des Urchristentums so viel Lärm machte, nach Kräften gelindert, soweit er es ohne Zustimmung der Oberen vermochte. Ihm eine Tätigkeit in der Schule oder Seelsorge einzuräumen, lag nicht in seiner Macht. Sie hatten die Räuber zu Ende gelesen und nahmen nun den Fiesco durch. Es ging jetzt rascher, weil die Einsicht des Schülers wuchs, sein Instinkt sich immer mehr schärfte. Oft genug musste der Pater über die Raschheit staunen, mit der sich Sender in wildfremde Dinge hineinfand. Jedes erläuternde Wort, jedes Gleichnis wurde ihm zur sicheren Stütze. Noch mehr über seine Treffsicherheit in der Beurteilung von Charakteren und Situationen. An komischen Missverständnissen fehlte es nicht, aber im Wesentlichen begriff er doch fast immer, wie sich der Dichter eine Gestalt gedacht und worauf es ihm ankam. »Brav«, sagte der Greis immer wieder, »ich glaube, aus dir wird was«, und steigerte seine Bemühungen immer mehr. Er ahnte nicht, welche Wohltat er dadurch seinem Schützling gerade in diesen Zeiten erwies. Nun war Sender nicht mehr ganz verzweifelt. Mit leiser Wehmut konnte er der Verlorenen gedenken, und zuweilen ging es ihm tröstlich durchs Herz, »Wär ich nicht unglücklicher, wenn ich sie gewonnen und mein Ziel verloren hätte?« Da kam ein Tag, der ihm den Trost noch mehrte. Sie hatten den Fiesco beendet. Nun sollte Sender versuchen, die Rolle des Mohren zu lesen, die ihn besonders angezogen hatte. Er machte es so gut, dass der Pater freudig ausrief, »Wahrhaftig! Ich hätte es kaum für möglich gehabt. Du bist wirklich zum Schauspieler geboren. Nur um die Aussprache steht's noch schlimm, aber auch die bessert sich etwas, dank deiner Ausdauer.« »An mir soll's nicht fehlen«, beteuerte Sender. »Ich sehe ein, ein Schauspieler muss sehr fleißig sein, fleißiger als jeder andere Mensch. Es ist da so schrecklich viel zu lernen. Da darf man an gar nichts anderes denken. Für mich wäre es vielleicht so gar nicht gut gewesen, wenn ich geheiratet hätte, ehe ich was geworden bin.« Es war ihm unwillkürlich entfahren. Er fühlte nun, wie sein Gesicht zu flammen begann. Der Geistliche lachte laut auf. »Heiraten«, rief er, »das ist das Letzte, wozu ich dir jetzt raten möchte. In 10 Jahren, wenn du als Künstler durchgedrungen bist. Aber warum wirst du rot? Du? Ich glaube gar.« Er hob drohend den Finger. Aber Sender beteuerte so nachdrücklich, damit wäre es nichts, dass ihm der Pater endlich glauben musste. »Das freut mich«, sagte er. »Denn es wäre ein rechtes Unglück für dich. Sogar eine Liebschaft kannst du jetzt nicht brauchen.« Aber als Sender am nächsten Tage in die Bibliothek trat, begann Poczobut wieder. »Du, Sender, mir kommt die Sache doch verdächtig vor, trotz deiner Schwüre. Warum gehst du nicht nach Lemberg? Du wolltest Mitte September fort, nach euren Feiertagen. In 4 Tagen haben wir den 1. November, und du denkst noch nicht daran.« »Das hat einen anderen Grund«, erwiderte Sender seufzend. »Haben Sie den Wolschinski vergessen?« Sein Liebesschmerz hatte diese Sorge in den Hintergrund gerückt. Nun wuchs sie ihm über den Kopf. Der 1. November war ja der Termin, wo die Maut zur Bewerbung ausgeschrieben werden sollte. Sender bereitete auch die Eingabe der Mutter vor, dass sie gleich viel, was Frau Rosel bot, erfolglos bleiben würde, sofern Wolschinski nicht wollte, wussten beide. »Was soll ich beginnen?« klagte Sender dem Pater. »Abwarten, aber ich kenne ja die Entscheidung schon heute, was dann? Die Hoffnung auf Nadlers Hilfe habe ich aufgegeben, und der Mutter mein Geld lassen und ohne Mittel in die Welt gehen, ist auch schwer möglich. Freilich wird mir nichts anderes übrig bleiben.« »Und dieser Wolschinski glaubt, ein Christ zu sein«, rief Marian schmerzvoll. »Ich kenne ihn ja aus der Kirche, der fromme Heuchler beichtet sogar wöchentlich, als ob sich Gott so betrügen ließe wie die Menschen.« aber er konnte nur an Senders Sorgen teilnehmen, helfen nicht. Am nächsten Tage jedoch schien sich auch diese Wolke zu lichten. Als Sender da, es war der 29. Oktober, zum Essen heimging, begegnete ihm Herr von Wolczynski. Sender wollte rasch an ihm vorbei, er aber blieb stehen und winkte ihm freundlich zu. »Nun, lieber Senderko, wie geht's? Warum besuchst du mich nicht? Ich habe ja deiner Mutter gesagt, dass ich dich erwarte.« »So?« sagte Sender. »Da hat sie nicht gut gehört. Sie hat verstanden, dass nicht sie, sondern ihre Hunde mich erwarten.« Der Edelmann lachte. »Behüte, einen klugen Burschen wie dich, mit dem verständigt man sich, aber bald müsste es sein,« fügte er bedeutungsvoll hinzu. »Ich verstehe,« sagte Sender, »vor dem Ersten. Morgen Vormittag bin ich bei Ihnen.« Die Mutter blickte erstaunt auf, als er eintrat. Heut lächelte er wieder. »Ich hab's dir ja damals gleich gesagt,« meinte er, »der Lump will Geld, wenn ich zäh bin, so kostet's nicht einmal viel, denn nun ist er mürb, sonst hätte er nicht begonnen.« Aber er hatte Wolczynski unterschätzt. Zwar empfing ihn der Edelmann am nächsten Tage freundlich und bot ihm sogar einen Stuhl zum Sitzen an, aber von Geld wollte er nichts hören. »Was fällt dir ein, Senderko? Beamtenbestechung? Wie kannst du einem Ehrenmann, einem Edelmann, sowas zumuten?« Sender blieb kaltblütig. 20 Gulden. »Elender Jude!« brauste Wolczynski auf. »Das mag eure Moral gestatten, unsere nicht.« Dann aber besänftigte er sich wieder. »Aber eben darum, was wisst ihr alle von Anstand und Ehrlichkeit, eben darum, weil du ein Jude bist, will ich dir verzeihen. Aber lern mich besser kennen. Ich erweise dir eine Gefälligkeit, die mich nichts kostet. Du sollst sie mir durch eine lohnen, die dich nichts kostet und dir noch was trägt, 100 Gulden Trinkgeld. Nämlich, ich mache noch immer meine Lottoberechnungen, verstehst du? Aber immer erst am Dienstagnachmittag. Und da kann es ja vorkommen, dass ich mein Zettelchen zu Hause liegen lasse, verstehst du? Und ich verstehe, sagte Sender. Es ist dieselbe Gaunerei, zu der Sie mich schon einmal haben verleiten wollen. Ob sie möglich ist, ohne entdeckt zu werden, weiß ich nicht. Und doch! Ich kenne einen Mann, der dadurch sein Glück gemacht hat. Aber dass ich es nicht tue, weiß ich.« Der Edelmann pfiff vor sich hin. »Dein letztes Wort?« »Mein letztes. Aber 10 Gulden will ich noch drauflegen, also 30.« »Jüdisches Hundsblut«, brach Wolczynski los, »hinaus mit dir und danke Gott, dass ich dich nicht anzeige.« »Weine nicht«, tröstete Sender die Mutter, als sie auf seinen Bericht in Tränen ausbrach. »Deshalb gehen wir noch lange nicht zugrunde.« Er machte sich stärker, als er war. Am letzten Januar, wo das Ergebnis der Ausschreibung veröffentlicht werden musste, wollte er jedenfalls gehen. Aber wie ein Bettler das neue Leben beginnen, war hart. Er begann, jeden Heller zu sparen. Es traf sich gut, dass Dowidl nun immer mehr zu tun bekam und daher seinen Lohn erhöhen musste. Auch konnte er sich durch das Schreiben von Briefen für andere Leute etwas verdienen. Wieder musste er die Nächte zu Hilfe nehmen, was ihm nicht leicht fiel, denn der nasskalte Spätherbst hatte ihm seinen Husten wiedergebracht. Aber es ging nicht anders. Seine Studien durften durch den Broterwerb nicht leiden. Nun lasen sie Kabale und Liebe, dann den Don Carlos. Da es im großen Saal zu kalt geworden, siedelten sie in eine heizbare Zelle über. Freilich mussten sie nun ihre Stimmen dämpfen, da sie damit dem büßenden Pater Ökonom, der in einer benachbarten Strafzelle wohnte, näher gerückt waren. Aber die Furcht, von ihm gehört zu werden, war wohl überflüssig. Er verbrachte seine Tage in einer Art von Beschaulichkeit, die Fettkurs stillen Neid weckte. Er ließ sich des Morgens von diesem eine Flasche Sliwowitz holen und trank sich einen Rausch an, der bis zum Abend vorhielt. So war der November verstrichen. Die ersten Dezembertage brachten strenge Kälte, blinkenden Schnee und wolkenlosen Himmel. Nun konnte Sender wieder leichter atmen als in der trüben Nebelluft. Aber auch eine große Überraschung sollten ihm diese Tage bringen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Siegfried W. Kernen las die 18. von insgesamt 24 Folgen aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
Musik. NDR Kultur. Play Jazz.
Er war einer von über 170 Bewerbern beim NDR Big Band Kompositionswettbewerb, aber nur einer von zweien, die sofort für eine Aufnahmewoche eingeladen wurden. Charlie Bates. People, Places and Things nennt der Brite sein erstes Programm für die NDR Big Band, live zu erleben am 26. April in Neumünster und tags darauf in Bremen. Heute können Sie in der Big Band-Sendung auf NDR Kultur schon mal ein wenig vorhören, und zwar in Form des 1529. Konzerts der NDR Big Band. Dazu begrüßt Sie Henry Altmann. People, Places and Things bietet einen bunt big-bandlichen Streifzug durch Begegnungen, die Charlie Bates mit Orten und Menschen hatte. Das Ticken eines Geigerzählers nahe Tschernobyl erinnerte ihn an einen Specht, also heißt seine Komposition darüber Woodpecker. The Paddocks wiederum erinnert an die Gegend um Birmingham, wo Bates aufgewachsen ist, und in Lullaby for Trish war seine Großmutter die Inspirationsquelle, People, Places and Things eben.